Wenn Sie mit der Kladower Fähre über den Wannsee fahren, dann können Sie am westlichen Wannseeufer da einen weißen, leuchtenden Steg sehen. Dahinter ein Garten, in dem oft entspannte Menschen promenieren. In dem Garten eine Villa, nämlich die Liebermann-Villa am Wannsee. Die ist heute ein privates Museum für die Kunst von Max Liebermann an diesem denkbar schönen Ort, direkt da am See. Und dieses Museum hat eine neue Direktorin, die Kunsthistorikerin Evelyn Wöldig. Und die ist jetzt hier bei uns im Studio. Seien Sie willkommen. Hallo.
Guten Morgen, danke, dass ich hier sein darf.
Bei mir kommt ja ein bisschen Neid auf, muss ich sagen, wenn ich mir so vorstelle, manchmal müssen Sie ja dieses tolle Haus und den Garten und den Blick auf den See fast für sich alleine haben. Das muss doch ein tolles Gefühl sein, oder?
Das ist ein wunderbares Gefühl. Also wir freuen uns natürlich immer, wenn der Garten belebt ist mit vielen Gästen, die herumpromenieren und sich die Blumenbeete anschauen, die Kunst genießen und auch den Blick auf den Wannsee. Aber wenn das Haus geschlossen ist und gar niemand da sind, ist das schon ein ganz besonderes Gefühl. Man fühlt sich sehr privilegiert und spürt Liebermann in jeder Ecke.
Das glaube ich, das glaube ich. Vielleicht hat ja Ihr Wechsel an die Villa Liebermann damit zu tun. Sie hatten schon vorher mit dem Künstler Max Liebermann zu tun. Sie haben den Ausstellungsbereich der Stiftung Brandenburger Tor geleitet. Die ist ja zu Hause im wieder aufgebauten Max-Liebermann-Haus am Pariser Platz, mitten in Berlin. Und auch die Stiftung pflegt das Erbe von Max Liebermann. Jetzt sind Sie aber von diesem Liebermann-Haus in die Liebermann-Villa am Wannsee gewechselt. Wahrscheinlich nicht nur wegen der Aussicht auf den See, oder?
Nicht nur wegen der Aussicht auf den See, aber es ist natürlich ein schöner Pluspunkt, den man dann mitnimmt. Ja, also wie Sie gerade schon gesagt haben, ich komme aus der Liebermann-Ecke. Die Stiftung Brandenburger Tor hat das direkt am Brandenburger Tor, am Pariser Platz, im wieder aufgebauten Haus von Max Liebermann ihren Sitz. Und das Erbe des Künstlers begleitet mich schon seit vielen Jahren. Also thematisch mache ich eigentlich nur einen Schritt aus der Stadtmitte an den Wannsee hinaus, aber die Liebermann-Villa am Wannsee ist einfach ein Denkmal in sich. Es ist ein geschlossener Komplex, der viel, viel mehr bietet. Es ist ein authentisches Haus. Das hat die Stiftung Brandenburger Tor leider nicht mehr. Das Haus war kriegszerstört.
Und authentisch, weil es eben wirklich das Sommerhaus von Max
Liebermann
ist. Es ist
wirklich das Sommerhaus von Max Liebermann. Max Liebermann, es ist zwar jetzt nicht mehr das Interieur enthalten. Es ist innen ausgebaut als Museum. Und natürlich auch die gesamten Infrastrukturen sind etwas anders. Ist auch alles im Krieg verloren gegangen an der Villa am Wannsee, der Innenausbau. Aber der Ort ist erhalten und der Garten wurde rekonstruiert durch die Liebermann-Gesellschaft, die ja wirklich ein Vierteljahrhundert schon daran arbeitet, dass dieser Ort so erhalten wird, wie er eben einmal war. Das heißt, da gibt es noch viel, viel mehr von Max Liebermann zu entdecken, als nur diese thematische Verbindung, die ich am Brandenburger Tor hatte, sondern hier kann man weit mehr aus dem Vollen schöpfen, möchte ich mal sagen.
Da können Sie Ihre Liebermann-Begeisterung noch breiter ausprägen.
Auf jeden Fall.
Lassen Sie uns mal an den Anfang schauen. Wo kommt die eigentlich her? Was fasziniert Sie so an Max Liebermann?
In Max Liebermann bin ich so reingewachsen im Laufe meiner beruflichen Karriere. Also ich war vorher auch an der Nationalgalerie, eher an der neuen Nationalgalerie, aber auch haben auch mit der alten Nationalgalerie zusammengearbeitet. Das heißt, ich war sehr viel im 19. und 20. Jahrhundert unterwegs. Und Max Liebermann ist nun mal einfach einer der wichtigsten Impressionisten Deutschlands. Seine Kunst hat einen wahnsinnigen Wandel durchgemacht. Er hat angefangen sehr realistisch, hat sich dann, seine Linien wurden weicher, lockerer. Die Farbe ist auf einmal explodiert. Er hat einen großen Wandel durchgemacht. Das ist allein künstlerisch schon sehr sehenswert. Aber er war auch eine bedeutende Berliner Persönlichkeit. Ein Mann mit Ecken und Kanten. Seine Schnodderschnauze ist, glaube ich, hier gerade in Berlin weltberühmt. Er war Sezessionsvorsitzender. Er hat die Akademie geleitet. Er hatte wahnsinnigen Einfluss in der Kunstszene. Das heißt, über die Kunst hinaus ist da auch eine ganz große Persönlichkeit zu entdecken, die mich sehr fasziniert hat.
Also faszinierender Künstler, keine Frage. Jetzt ist es aber gleichwohl doch wahrscheinlich auch schwierig, ein Haus zu führen, das sich nur einem einzigen Künstler widmet, wenn man auch begrenzte Mittel hat, wie das bei der Villa Liebermann der Fall ist. Ist das kompliziert oder sagen Sie gar kein Problem?
Sagen wir mal, es ist eine Herausforderung. Also wie ich
man
auch
heute immer sagt, wenn Probleme auftauchen.
Nein, Problem würde ich das nicht nennen. Ich glaube, es bietet die Chance, in die Breite zu denken, was Liebermann alles bietet. Also es geht ja nicht nur darum, Liebermann lehrhaft als Künstler vorzustellen, sondern man kann ja auch über Netzwerke, über die Zeitgeschichte oder auch über die Geschichte seiner Familie an die Menschen viel Wissen über Liebermann herantragen. Also die Liebermanns waren ja auch als Familie ein sehr interessantes Thema. Das ist eine aus Westpommern stammende Tuchhändlerfamilie, die im 19. Jahrhundert hier in Berlin es zu Wohlstand gebracht hat. Ist auch eine Familienerfolgsgeschichte und das endete dann ziemlich jäh natürlich mit der Verfolgung im Holocaust. Das heißt, man kann an Liebermann oder den Liebermanns ein Stück deutsche Geschichte erzählen, Berliner Geschichte. Und das ist auch noch sehr viel Potenzial, das in der Villa steckt.
Das heißt, als nächstes sehen wir von Ihnen in die Wege geleitet die Ausstellung zur Geschichte der Familie Liebermann dort?
Die Geschichte der Familie läuft eigentlich bisher immer schon mit. Mhm. Ich würde das gerne ein bisschen ausbauen, weil es auch einfach anderen Menschen einen anderen Zugang zum Thema Liebermann bietet. Die Kunstgeschichte ist natürlich wichtig und groß und da gibt es auch noch wahnsinnig viel zu entdecken. Aber es gibt auch Menschen, die vielleicht eher auf historischem Weg einen Zugang zu Liebermann finden können. Ich denke auch gerade an Kinder, an Jugendliche, an Schulklassen, denen man sehr, sehr viel am Beispiel der Liebermanns vermitteln kann.
Was haben Sie sonst noch für Ideen für künftige Ausstellungen, die Ihnen schon durch den Kopf spuken?
Also erstmal, ich hatte ja sehr, sehr kompetente Vorgängerinnen. Martin Faas und Lucy Liebermann haben ein tolles Ausstellungsprogramm in die Wege geleitet und auf die Beine gestellt. Vom Prinzip her wird das auch so weiterlaufen. Also die sind ja alle mehrgleisig gefahren. Es gab ganz auf seine Kunst konzentrierte Ausstellung. Es gab Ausstellungen, die das Netzwerk mehr erforscht haben, die Umgebung der Sezession. Und da ist noch sehr, sehr viel rauszuholen. Und an
Sezession,
der Seite,
Kurzerklärung, ist die Berliner Sezession, die Malervereinigung,
genau,
die Liebermann mitgegründet
genau.
hat.
Also Liebermann war ja ein progressiver Künstler, der sich bemüht hat, gegen die Akademie neue junge Kunst durchzusetzen. Und das hat er ja auch geschafft mit einer Gruppe von Kolleginnen und Kollegen. Und dieses Themenfeld noch weiter auszuloten, da ist auf jeden Fall noch sehr viel zu holen.
Jetzt haben Sie ja vorhin schon gesagt, das ist eben nicht nur die Kunstgeschichte, die da eine Rolle spielt und es ist auch nicht nur ein Ausstellungshaus, sondern es ist ein authentischer Ort, dann ist dieser denkmalgeschützter Garten ringsherum. Also Sie müssen sich auch Gedanken machen, wie es mit diesem Ort weitergeht in all diesen Aspekten. Was haben Sie da im Sinn? Soll es da Veränderungen geben?
Also Sie haben das Wort denkmalgeschützt schon erwähnt. Also der Garten,
das heißt, es darf keine Veränderung
so viel darf da außen nicht verändert werden, aber man kann ihn vielleicht noch mehr nutzen. Es ist eben die Villa ist ein Ort mit einer hohen Aufenthaltsqualität. Man kann also auch dorthin gehen und einfach auf der Terrasse Kaffee und Kuchen genießen und die Schiffchen auf dem Wannsee sich anschauen. Das ist genauso schön. Es ist also auch ein Freizeit- und Erholungsort. Ein Ort, wo auch Leute miteinander ins Gespräch kommen können. Es gibt ein Veranstaltungsprogramm, das teilweise an die Ausstellung geknüpft ist, aber eben auch darüber hinausgeht, wo man Lesungen genießen kann, Konzerte oder auch Afterwork-Veranstaltungen, wo auf dem Rasen getanzt wird. Das heißt, je nach Interessenslage lässt sich das wahnsinnig gut nutzen. Und das wollen wir natürlich auch ausschöpfen.
Das klingt alles sehr vielversprechend, vor allem das mit dem auf dem Rasen, dem denkmalgeschützten Rasentanz.
Der Rasen selbst ist nicht denkmalgeschützt, okay, die Anlage.
Dann geht das. Wir haben jetzt über viel Schönes gesprochen. Es gab auch Querelen rings um die Villa Liebermann in den letzten Jahren. Der Vorstand der Liebermann-Villa wurde kürzlich komplett ausgewechselt nach internen Auseinandersetzungen in dem Verein. Danach war das Haus ein halbes Jahr ohne Direktorin. Jetzt übernehmen Sie. Können Sie aus Ihrer Position irgendwas tun, um das Klima rund um das Haus und in dem Verein zu verbessern?
Ich denke, meine Position ist aktuell auf sehr groß eine, die der Vermittlerin, dass ich zwischen den verschiedenen Akteuren, die dort in dem Verein tätig sind, die Vertrauensbasis wieder stärke. Also ein sehr, sehr engagiertes Team hat jetzt dieses halbes Jahr direktionslose Führung wunderbar überbrückt. Zwei Kolleginnen, die Viktoria Krieger, die Sammlungsleitung, und Karin Nurk, die für die Finanzen zuständig ist, die haben das ganz fantastisch gemacht. Das heißt, ich wurde von einem Team aufgenommen, das mir das Gefühl vermittelt hat, ja, wir sind da, wir starten durch. Wir haben einen neuen Vorstand, der mir sehr viel Vertrauen entgegenbringt. Und ich denke, wir haben eine wunderbare Ausgangsbasis, dass wir den Verein, die Mitglieder, die vielen Ehrenamtlichen, die sich dort engagieren und die auch einen großen Beitrag geleistet haben, also immer geleistet haben, aber auch gerade jetzt in der schwierigen Zeit weiter geleistet haben, dass wir einfach nach vorne gucken können und dann wieder voll durchstarten mit dem schönen Haus.
Dann schauen wir zum Schluss noch auf den aktuellen Inhalt des Hauses. Denn seit 2 Wochen etwa ist eine neue Ausstellung zu sehen in der Liebermann-Villa. Eine Ausstellung zu der Malerin Dora Hitz, die sehr bekannt war, soweit ich weiß, um die Zeit 1900 herum, dann aber vergessen wurde. Was sieht man jetzt von ihr und was erfährt man über sie in dieser neuen Ausstellung?
Ja, Dora Hitz ist das interessante Phänomen, an die erinnert sich heute gar niemand mehr. Und sie war wirklich, wie Sie gerade schon sagten, um 1900 wahnsinnig erfolgreich. Sie war mit Liebermann zusammen eine der Gründerinnen der Berliner Sezession. Das heißt, sie stand wirklich auch in vorderster Reihe der Kämpfe für die moderne Kunst. Sie hat sehr viel sich auf dem Gebiet der Malerei von Frauen und Kindern beschäftigt. Sie hat sehr viele Porträts geschafft als selbstständige Malerin. Sie war nicht verheiratet, sie hatte keine Familie, sie hat für sich selbst gesorgt, hat sie über Porträts natürlich ihren Großteil ihres Lebensunterhalts verdient. Sie hatte auch eine eigene Malschule betrieben, wo sie Künstler ausgebildet hat. Und zwischenzeitlich war sie auch am rumänischen Königshof als Hofkünstlerin tätig, bevor sie in Berlin voll durchstartete. Das heißt, sie ist eine sehr, sehr vielseitige Künstlerin, die auch wirklich gut im Geschäft war. Und in der Villa werden jetzt ihre 4 Hauptschaffensphasen, die sie in Berlin begleitet hatten oder die sie in Berlin durchlaufen hat, vorgestellt. Es fängt an mit diesen floralen Räumen, in denen weibliche Figuren mit Blumen verschmelzen. Es sind ganz zarte, noch jugendstilartige Gemälde. Diese Madonnendarstellung von Müttern mit Kindern, Porträts, wunderbare Arbeiten, die dann auch bekannte Persönlichkeiten zeigen. Die Frau von Gerhard Hauptmann hat sich zum Beispiel malen lassen von ihr. Und der Ausgang ist ihr Spätwerk. Da hat sie sich sehr viel mit italienischen Landschaften, mit so Sehnsuchtlandschaften beschäftigt. Mhm. Zu dem Zeitpunkt war sie krank und konnte schon nicht mehr reisen und hat das alles aus ihrer Erinnerung geschöpft. Das heißt, es bietet im Kleinen einen Überblick über ein großes Werk.
Und bis zum 20. Januar wird diese Ausstellung, die Dora Hitz Ausstellung, zu sehen sein in der Liebermann-Villa am Wannsee. Die neue Direktorin war hier zu Gast bei Radio 3, Evelyn Wöldicke. Vielen Dank für den Besuch.
Ich bedanke mich.